In dieser Episode interviewe ich die Molekularbiologin, Krebsforscherin und Autorin Dr. Hanna Heikenwälder. Wir sprechen über die neuesten Erkenntnisse der Krebsforschung und darüber, was man tun kann, um sich vorbeugend vor einer Krankheit zu schützen, die uns nicht zufällig trifft, sondern Teil des Alterungsprozesses ist. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ich freue mich total auf meinen heutigen Interviewgast Dr. Hanna Heikenwälder, einer Frau, die wie kaum eine andere versteht, wie Krebs entsteht und wie wir ihm begegnen können und die uns damit auch die Angst vor diesem Damoklesschwert nehmen kann, das ja irgendwie immer über uns schwebt. Hanna arbeitet an den renommiertesten Forschungszentren und verbindet in ihrer Arbeit Wissenschaft, Medizin und gesellschaftliche Verantwortung auf eine, wie ich finde, sehr beeindruckende Art und Weise. Ziel ihrer Forschung und auch ihrer Bücher ist es, dem Krebs seinen Schrecken zu nehmen und aufzuzeigen, was wir präventiv für ein langes und vor allem gesundes Leben tun können, ganz im Sinne meiner eigenen Vision, für euch Frauen da draußen, eine Welt voller fitter, gesunder 100-Jährige. Hanna hat bereits mehrere Bücher geschrieben. Ihr aktuelles Buch Krebs, das Ende einer Angst, habe ich wie einen Krimi verschlungen. Hanna Heikenwälder erklärt in einer sehr eingängigen, auch für den Laien gut verständlichen Sprache, warum Krebs nicht einfach ein Schicksalsschlag ist, wobei ich gelernt habe, dass wir Kinder hier ausnehmen müssen, weil sie eine Sonderstellung einnehmen, aber auch darüber sprechen wir kurz im Interview, sondern ein Prozess, den wir früh erkennen, besser verstehen und auch beeinflussen können. In unserem Gespräch geht es genau um diesen Perspektivwechsel und darum, wie wir schon heute mit kleinen Veränderungen im Alltag große Wirkung erzielen können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Herzlich willkommen, liebe Hanna Heikenwälder.
Ja, vielen, vielen Dank, Daniela, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Und ich mich erst. Ich starte gleich mal sofort rein in die Fragen und es geht zunächst mal um das Grundverständnis zum Thema Krebs. Du bezeichnest Krebs ja als die komplizierteste Krankheit, die wir kennen. Was macht sie aus deiner Sicht denn so wahnsinnig komplex?
Ja, Krebs ist insofern besonders unter den Krankheiten, weil erstmal geht Krebs ja aus unseren eigenen normalen Körperzellen hervor. Und zum anderen gibt es natürlich nicht den einen Krebs, das wissen eigentlich auch die meisten Menschen, also dieses eine Mittel gegen den Krebs, das ist schon in der Formulierung, wo man sich dann immer über die Hände über dem Kopf zusammenschlagen möchte. Also jedes Organ, jede Zelle kann ja Krebs entwickeln und Krebs hat nicht nur andere Entstehungsmechanismen in unterschiedlichen Organen, sondern verhält sich auch anders. Jede Krebsart metastasiert an andere Orte. Nach unterschiedlichen Zeiten. Jede Krebsart sammelt bevorzugte unterschiedliche Mutationen an, hat eine unterschiedliche Erkennbarkeit fürs Immunsystem. Bei manchen spielen Entzündungen eine Rolle. Also es gibt einfach sogar innerhalb vom selben Organ so viele Unterschiede bei Krebsarten, dass zwar Krebs insgesamt häufig ist, aber wir heute wissen, dass eigentlich jeder Tumor für sich genommen eine extrem seltene Erkrankung ist, weil jemanden zu finden, der genau meine Krebserkrankung hat und diese Mutationen und meinen Stoffwechselstatus. Und das ist ganz, ganz selten tatsächlich. Also jede Krebsart ist sehr speziell. Und wir wissen auch heute, dass eben nicht nur die Krebszellen darüber entscheiden, wie sich ein Tumor enthält, sondern auch viele andere Zellen in Tumoren sind. Also wir stellen uns einen Tumor ja immer so vor wie so ein kompaktes Gebilde aus identischen, entarteten Zellklonen. Aber tatsächlich enthalten Tumoren auch viele andere Zellen, wie Fettzellen und Bindegewebszellen, Immunzellen und sogar Tumore im Darm oder Pankreas oder in der Leber enthalten sogar nicht geringe Mengen an Darmmikroben, die eben aus dem Darm in diese Tumore einwandern. Und die können nicht nur Entzündung verursachen, sondern die entscheiden sogar, ob Medikamente wirken, weil manche Tabletten, die wir schlucken oder Medikamente, die wir nehmen, werden von diesen Mikroben einfach verstoffwechselt und wirken dann gar nicht. Also, wenn wir viel besser verstehen, einfach wie ist ein Tumor zusammengesetzt, welche Mikroben, wie ist die Darmflora von einem Patienten, dann könnte man tatsächlich viel besser vorhersagen, ob ein Medikament wirkt oder nicht. Und diese Komplexität, die wird einfach immer, immer deutlicher und es wird auch immer deutlicher, dass man Krebs einfach nicht als ja, eine One-Size-Fits-All, also als eine Standardkrankheit behandeln kann.
Was mir da nochmal die Augen geöffnet hat durch dein Buch, ist die Sicht darauf, dass Krebs nicht etwas ist, was so über uns kommt, sondern dass es tatsächlich ein ganz natürlicher Prozess ist, ne? Also das bedeutet ja im Prinzip, dass Krebs so eine Art natürliche Grenze des Lebens ist am Ende des Tages.
Also tatsächlich ist die Krebsentstehung ein Prozess, den man bei allen Lebewesen beobachtet, also sogar bei Pflanzen und bei Fischen, bei Tieren. Und das liegt einfach daran, dass wir natürlich, so wie wir nicht nur geboren wurden, also eigentlich ab der Zeugung, also so wie die Zellen anfangen, sich zu teilen und wir einen Stoffwechsel haben und wir in einer Umwelt leben, wo auch Substanzen vorkommen, die DNA schädigen können, wir beginnen Schäden anzusammeln im Laufe unseres Lebens. Und damit man eben nicht sofort Krebs bekommt, hat die Evolution im Laufe der Zeit sehr zuverlässige Schutzmechanismen hervorgebracht. Und je langlebiger und größer Lebewesen sind tatsächlich, desto besser müssen diese Schutzmechanismen sein. Also Mäuse kriegen ja schon nach 2 Jahren Krebs und graues Fell und sterben. Und wir Menschen haben eigentlich evolutionär betrachtet sehr, sehr gute Schutzmechanismen, weil wir können 80 oder 100 Jahre alt werden. Und wir brauchen ungefähr 5 genetische Veränderungen, damit all diese Schutzmechanismen außer Kraft gesetzt werden. Und natürlich gibt es auch angeborene genetische Krebserkrankungen, wie beispielsweise diese BRCA1/2-Mutation bei Brustkrebs. Die haben aber nicht etwas, was dann sonst kein anderer hat, sondern aus wissenschaftlicher Sicht sind Trägerinnen einer solchen Mutation einfach nur 10, 20 Jahre anderen Frauen voraus in der Krebsentstehung. Also die brauchen auch noch weitere Mutationen. Und obwohl die Trägerinnen ja auch diesen Defekt eigentlich in jeder Zelle des Körpers haben, tritt er ja auch nur in der Brust in Erscheinung und auch erst dann, eben nach der Pubertät, wenn diese Brustepithelzellen auch beginnen zu wachsen. Und ja, das ist auf der anderen Seite aber auch eine Chance, weil die Tatsache, dass das eben ein so langer Prozess ist und der so viele Veränderungen braucht, bedeutet ja auch, dass es eigentlich ein Stadium gibt, wo man Krebs frühzeitig erkennen und gut behandeln kann oder auch verlangsamen kann. Also tatsächlich sind auch, zwar braucht man diese genetischen Veränderungen, also die sind so der Samen für eine Krebserkrankung, aber unsere Lebensweise, das ist so wie der Nährboden, in den ich diesen Samen bette. Und je ungesünder ich mich verhalte und je mehr krebsfördernde Verhaltensweisen ich an den Tag lege, desto schneller läuft dieser Prozess der Krebsentstehung in mir ab. Und das Ziel ist nicht, dass man Krebs komplett aus der Welt schafft. Das geht nicht, weil wir werden uns einfach niemals vollkommen gegen zufällige Mutationen wehren können. Aber wir können Krebs verlangsamen und das Ziel ist, die Entstehung so sehr zu verlangsamen, dass sie im Laufe unseres Menschenlebens nicht mehr in Erscheinung tritt. Oder ihn erfolgreicher zu behandeln und das beinhaltet und wird auch immer beinhalten, ihn so früh wie möglich zu erkennen.
Das heißt, es ist gar nicht mehr so, wie früher immer gedacht wurde, Schicksal beziehungsweise meine Genetik oder weil es schon Krebs in der Familie gab, sondern es liegt auch noch einiges in unseren Händen.
Doch, es ist immer beides. Das ist immer so schwierig zu erklären. Also niemand ist schuld, weil Krebs diese zufällige Komponente hat. Aber obwohl ich mich nicht wehren kann gegen meine angeborenen Gene und obwohl ich zufällige Mutationen nicht verhindern kann, habe ich trotzdem einen großen eigenen Handlungsspielraum. Also sogar bei angeborenen Erkrankungen kann ich die Entstehung verlangsamen. Und es ist ja auch so, Krebs ist natürlich ab einem gewissen Stadium, wenn ein Tumor sehr weit fortgeschritten und metastasiert ist, dann hat das, was ich tue, nur noch wenig Einfluss, weil diese Krebszellen so viele genetische Veränderungen angesammelt haben, dass sie eben gar nicht mehr auf äußere wachstumsregulierende Dinge wie beispielsweise das Nahrungsangebot reagieren. Das ist ja das Problem, dass sie eben vollkommen außer Kontrolle wachsen, weil in ihrem Inneren so viele Signalwege mutiert sind. Frühe Tumoren oder gutartige Krebsvorstufen allerdings, die noch nicht so viele Mutationen haben, die kann ich noch ganz gut durch Sport, durch ein fittes Immunsystem, durch die Ernährung wieder in den Griff bekommen. Also wie groß der Einfluss meiner Lebensweise auf den Tumor ist, hängt davon ab, wie weit der Tumor schon ist. Aber weil wir ja wissen, dass dieser Prozess in uns abläuft, ist ein gesunder Lebensstil oder Krebsprävention nie umsonst. Also, weil wenn ich bei 60-Jährigen gucke, ich finde bei jedem Menschen Krebsvorstufen. Also die Hälfte hat Darmpolypen. Über 60% aller Männer ab 60, 65 haben Prostatakrebsvorstufen. Jeder hat irgendwelche Hautveränderungen, Muttermale, die entfernt werden. Frauen haben Myome. Krebsprävention lohnt sich immer.
Und jetzt kommt dann immer die Frage, warum sterben dann Kinder an Krebs? Weil da kann es ja noch nicht so viele Mutationen geben. Das hat aber dann wieder eine andere Ursache, ne? Die haben eine Sonderstellung in dieser ganzen Geschichte.
Kinder haben eine ganz besondere also eine ganz außergewöhnliche Stellung, weil also Krebs bei Kindern wird oft als Argument verwendet, aber es kriegen ja auch Kinder Krebs. Also brauche ich mir ja diese ganze Prävention nicht anzutun, weil es gibt ja scheinbar doch, es ist ja doch nur Pech. Weil ich meine, wie soll ein 6 Monate altes Baby, das hat nicht geraucht, das war nicht übergewichtig, also was soll ein Kind falsch gemacht haben in dieser kurzen Zeit? Und tatsächlich, was viele Menschen nicht wissen, ist, dass Krebs bei Kindern ganz anders ist als Krebs bei Erwachsenen. Also Kinder bekommen ja nicht Darmkrebs oder Prostatakrebs oder Brustkrebs, sondern Kinder erkranken hauptsächlich an Blutkrebs, also an Leukämien und Lymphomen und an Gehirntumoren. Und der Grund dafür, dass diese Krebserkrankungen bei Kindern so häufig sind, ist, dass wir nie wieder so ein starkes Nervenzellwachstum zum Beispiel haben wie in den ersten Lebensmonaten. Also wir haben ungefähr mit 2 Jahren die meisten Gehirnzellen und tatsächlich, das halbiert sich dann, bis wir erwachsen sind und schrumpft dann unser ganzes Leben lang nur noch. Und diese starke Wachstumsumgebung in der frühen Kindheit, also auch in den Knochen, das Knochenwachstum, das blutbildende System, das Gehirn, das ist der Grund, dass wenn dann in diesem starken Wachstumsmilieu irgendeine zufällige Veränderung auftritt, irgendein Gendefekt durch Zufall oder angeboren ist, dann tritt das in diesem starken Wachstumsmilieu auch sofort als Krebserkrankung in Erscheinung. Aber was wirklich faszinierend ist, es gibt eine Augenkrebsart bei Kindern, das ist das Retinoblastom, die ist genetisch bedingt. Und wenn Kinder diesen Gendefekt tragen, dann können die in den ersten 5 Jahren an einem bösartigen Netzhauttumor erkranken. Das Faszinierende ist aber, wenn die Kinder nicht in diesen ersten 5 Jahren erkranken, wo die Netzhaut wächst, dann erkranken sie ihr ganzes Leben lang nicht an dieser Krebsart. Weil danach ist die Netzhaut ausgereift, teilt sich nicht mehr und dann ist es irrelevant, ob sie den genetischen Defekt haben. Also wenn diese Wachstumsfaktoren nicht mehr da sind, die die Netzhautzellen von außen zum Wachsen anregen, ist es vollkommen belanglos, ob sie diesen Retinoblastom-Defekt haben oder nicht. Und deshalb sind Krebserkrankungen bei Kindern eigentlich gar kein Argument gegen den Sinn von äußeren Einflussfaktoren und Prävention, sondern tatsächlich eigentlich das ja einleuchtendste Beispiel oder das überzeugendste Beispiel für den Effekt von krebsfördernden Einflüssen von außen.
Ja, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Du hast ja gerade schon gesagt, dass Krebs nicht nur von Organ zu Organ, sondern auch innerhalb eines Organs von Person zu Person unterschiedlich ist. Und die Frage, die sich dem Laien dann stellt, ist die Medizin überall in Deutschland schon darauf eingestellt? Also wenn ich jetzt ins Krankenhaus gehe, weiß dann der Onkologe, was zu tun ist? Ist der das schon so aufgeklärt?
Der weiß das in der Theorie schon, aber das Problem ist, dass wir im Moment einfach noch nicht die Infrastruktur haben und die Unterstützung, die wir bräuchten. Also jeder Onkologe weiß, dass jeder Tumor nicht nur von Patient zu Patient unterschiedlich ist, sondern sogar in einem Patienten unterschiedliche Tumoren unterschiedlich sind. Metastasen sind anders als der Ursprungstumor. Und solange man das nicht beachtet, sind Resistenzen eigentlich gar kein Wunder. Und die Medikamente, die wir heute nehmen, Chemotherapien, die nehmen wir oft, weil sie das Einzige sind, was wir haben. Also die hindern schnell wachsende Zellen am Wachstum, töten sie ab idealerweise. haben aber sehr starke Nebenwirkungen, weil sie natürlich auch auf gesunde Zellen einwirken, die stark wachsen, das Darmepithel, die Zellen im Haarfollikel. Und das ist auch der Grund, warum Chemotherapien so unglaublich starke Nebenwirkungen haben und die Patienten vorher schon wissen oder der Arzt vorher schon weiß, dass sie nur bei einem gewissen Prozentsatz, manchmal sind das nur 30%, wirken. Wir wissen aber nicht bei wem und trotzdem müssen alle Patienten diese Therapie durchleiden. Und das wirklich Schlimme an dieser Situation ist, dass wir heute eigentlich die Methoden haben. Wir könnten die Tumoren alle, wir könnten sie sequenzieren. Wir könnten uns die Immunzellen in einem Tumor angucken, die Mikroben in einem Patienten. Und dieses Wissen bringt uns aber nur was, wenn wir sehr, sehr viele solche Daten haben. Weil das habe ich ja am Anfang schon gesagt, dadurch, dass jeder Tumor so einzigartig ist, ich bräuchte Hunderttausende, Millionen Daten auf der ganzen Welt. Und wenn ich dann einen Patienten untersuche, dann könnte ich in diesen Daten nachgucken, gab es Patienten mit den gleichen Mutationen, gleichem Immunzellstatusbild, anderen, allen möglichen Werten, die man messen kann, auch im Blut. Und was hat bei diesem Patienten funktioniert? Oder hat dieser Tumor Merkmale, die darauf hinweisen, dass der immer gutartig bleibt? Also das gibt es nämlich auch. Es gibt Tumore, mit denen kann man viele Jahrzehnte leben, die werden nie böse. Die schneiden wir heute auch alle raus, einfach weil wir nicht wissen, woran wir die erkennen, die böse sind und welche nicht. Und eigentlich ist Forschung heute hauptsächlich wirklich Daten sammeln und an diesen Daten lernen. Und wir haben jetzt diese unglaublich starke KI, die genau das kann. Also das, woran wir immer gescheitert sind, diese enorme Komplexität, dagegen haben wir jetzt das beste Mittel. Wenn wir zum Beispiel immer in einer Tumorart sehen, da ist dieses Protein, wir wissen vielleicht gar nicht, was es macht, aber es kommt immer in ganz bösen Tumoren vor, dann wissen wir, dass wir dagegen forschen müssen. Also dieses Machine Learning anhand von Patientendaten, das wird die Krebsforschung enorm beschleunigen. Und es gibt inzwischen, gibt es schon einige sehr, sehr gute molekulare Therapien. Zum Beispiel gegen die ALK-Genmutation bei Lungenkrebs. Das waren früher Fälle, da sind die Menschen innerhalb weniger Wochen oder Monate gestorben. Heute können die viele Jahre oder sogar 10 Jahre oder länger, also eigentlich so lange, bis eine weitere Mutation auftritt, mit diesen Medikamenten, die sehr speziell genau gegen die Genmutation wirken, leben. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass es Krebs nicht mehr gibt. Also ich schreibe ja von einer Vision Zero. Diese Vision Zero heißt aber, dass niemand mehr an Krebs sterben oder Qualen leiden muss. Das ist das Ziel. Und das werden wir erreichen, wenn wir Krebs gezielter behandeln und früher erkennen. Und da wird uns die KI enorm helfen. Und wir wissen, wie das geht. Es geht jetzt eigentlich nur darum, das umzusetzen. Und das passiert auch. Es gibt immer mehr Zentren für personalisierte Medizin in Deutschland. Im Moment greifen die aber erst bei Patienten, die austherapiert oder unbehandelbar sind. Aber im Prinzip wäre natürlich wünschenswert, dass jeder Tumor so früh wie möglich ganz genau untersucht wird und dass jeder Patient so früh wie möglich eine ganz passende, also personalisiert heißt ja passend oder präzise, zielgenaue Therapie erhält.
Ja, da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und wie schnell sich das auch weiterentwickelt. Also KI macht ja riesige Schritte und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es den Wissenschaftlern extrem hilft, all diese Daten zu sammeln, auf jeden Fall. Ich höre so oft sowas wie auf die Hormonersatztherapie möchte ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen, aber wenn du Brustkrebs hattest oder hast, dann darfst du das nicht machen. Und dann denke ich immer, ja, aber so ein Tumor, der ist ja nicht erst da, wenn er sichtbar ist. Ja, und deshalb schrecke ich dann auch vor sowas zurück, weil wer weiß, ob ich schon vielleicht Brustkrebs habe. Ja, wie lange kann denn so ein Tumor unbemerkt im Körper wachsen?
Bei Brustkrebs 10, 20, 30 Jahre. Und ich kenne diese Gespräche über die Hormonersatztherapie. Da gab es jetzt jüngere Studien mit diesen bioidentischen Peptiden, die gezeigt haben, dass die das Krebsrisiko nicht erhöhen. Aber ich denke dann immer, wenn dann in diesen Podcasts oder Chats, die man auch so auf Instagram sieht, dann gesagt wird, na ja, aber warum passen dann die Ärzte die Leitlinien nicht an? Die kennen wohl alle die Studien nicht, die wissen das nicht besser. Dann denke ich immer, nein, das liegt nicht daran, dass wir diese eine Studie nicht kennen, die kennen wir sehr wohl. Das liegt daran, dass wir eben auch alle anderen Studien kennen. Das Problem ist, dass diese Studien, die bioidentischen Peptide, sind ja relativ neu. Und aus Sicht der Krebsentstehung sind so Studien, die weniger als 5 Jahre dauern und irgendwie nach dem 50. Lebensjahr durchgeführt werden, sind eigentlich ja Kurzzeitstudien. Und trotzdem muss man sagen, für alle, die jetzt Hormone oder Östrogen einnehmen, man muss davor nach den Wechseljahren auch nicht panische Angst haben, weil eben die Krebsentstehung ein jahrzehntelanger Prozess ist. Das heißt, Östrogen fördert das Wachstum von Brustepithelzellen. Natürlich, das ist der Grund, warum wir Brüste entwickeln. Und auch diese Genmutation, die ich schon angesprochen habe, bei BRCA1/2 Genmutationsträgerin, die erkranken ja auch nur in der Brust an Brustkrebs, obwohl sie ja diese Genmutation in jeder Zelle ihres Körpers haben und auch erst nachdem das Östrogen einsetzt. Und zwar also in den Geweben, die empfänglich sind für diesen wachstumsfördernden Effekt des Östrogens. Aber den größten Einfluss auf die Östrogenmenge im Laufe des Lebens hat unser Lebensstil, unsere Ernährung, unser Körpergewicht, unsere Sportgewohnheiten. Also den Grundstein dafür, den legen wir in den ersten 50 Jahren. Und diese Beobachtung, dass dann, also es gab Studien, die haben erhöhtes Krebsrisiko gezeigt, die sind älter, das waren auch andere Östrogene, die hatten auch zig Macken und Fehler, das waren dann Frauen, die waren erst 60, die waren alle übergewichtig, was auch insofern die Studien verzerrt, weil Östrogen nach den Wechseljahren hauptsächlich im Fettgewebe produziert wird. Wenn ich also viel Fettgewebe habe, dann habe ich in all diesen Frauen sehr hohe Östrogenlevel und umso kleiner, das zeigen auch die Studien, ist der Einfluss von Östrogen, die ich dann zusätzlich einnehme. Und dann darf man auch nicht vergessen, sowohl die alten als auch die neuen Studien haben nicht darauf kontrolliert, dass die Frauen in den Kontrollgruppen nicht davor jahrzehntelang hormonell verhütet haben. Also wir haben jahrzehntelang mit der Antibabypille, das ändert sich im Moment, weil ein Bewusstsein dafür entsteht, aber das war viele Jahrzehnte das häufigste Verhütungsmittel und das wird in diesen Studien alles überhaupt nicht berücksichtigt. Ich meine, allein die Tatsache, dass 75% der Brusttumore nach den Wechseljahren Östrogenrezeptor positiv sind und dass die stärksten Medikamente gegen diese Krebsart Antiöstrogene sind, also Tamoxifen, Raloxifen, Aromatase-Inhibitoren sind unsere besten Medikamente gegen Krebs. Und all das ist der Grund, warum Östrogen einfach per Definition ist es, weil es das Wachstum von Brustepithelzellen fördert, ein Krebsförderer, tumorbiologisch. Das heißt aber nicht automatisch, dass man jetzt panische Angst haben muss, weil man stark unter Wechseljahresbeschwerden leidet und Schweißausbrüche hat, Depressionen hat, vielleicht auch noch Osteoporose, andere Probleme. Das heißt nicht, dass man das nicht nehmen darf. Aber man darf auch nicht sagen, Östrogen macht überhaupt nichts auf das Brustkrebsrisiko. Das ist einfach nicht richtig und es ist sogar gefährlich, weil es auch dazu führt, dass eventuell dann Frauen die Tamoxifen nehmen sollen oder die möglicherweise schon irgendwelche verborgenen Brusttumoren haben. Also man darf Östrogen einfach auch nicht diesen Freifahrtsschein ausstellen. Und das ist der Grund, warum ich das auch gut finde, dass die Leitlinien weiterhin dazu raten, dass eben in Absprache mit dem Patienten, wenn körperliche Beschwerden vorliegen, das zu machen, aber es nicht gesunden Frauen ohne Beschwerden jetzt als eine Art Longevity-Medizin zu verschreiben. Und das Argument ist, ist aber gut für die Knochendichte und für Herz-Kreislauf. Ja, ist Sport aber auch. Also man kann auch durch Sport die Knochendichte erhöhen, man kann auch durch Sport und eine gesunde Ernährung dafür sorgen, dass man da sein Herzinfarktrisiko senkt. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin noch nicht in der Situation. Ich glaube, wenn es mir schlecht ginge und ich verstimmt wäre und man sich dann zu nichts mehr aufraffen kann, würde ich sicherlich auch zur Hormonersatztherapie greifen. Aber das ist einfach eine Sache, die muss jede Frau in Absprache mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt treffen. Also eine Panik davor ist nicht gerechtfertigt, einfach weil der Großteil der Entstehung vorher passiert. Aber man muss einfach sagen, auf zellulärer Ebene fördert Östrogen das Wachstum von Brustepithelzellen und viele Tumore sind Östrogenrezeptorpositiv.
Das ist auch immer mein Tipp. Man muss das mit sich selbst ausmachen. Sehr aufgeklärte Frauen haben dann eben auch schon hier und da was gelesen und haben sich da ihre Meinung gebildet. Das kann man dann mit dem Arzt noch abklären und dann auch entscheiden, wie groß ist der Leidensdruck, ne? Also wenn ich zum Beispiel keine einzige Nacht mehr durchschlafen kann und Östrogen hilft dann, dass ich wieder schlafen kann, ist dann nochmal eine andere Geschichte, als wenn es nur darum geht, wie du schon sagst, das als Longevity-Präparat einzusetzen. Das sind ja so zwei sehr krasse Beispiele.
Ich glaube auch, da gibt es einfach tatsächlich einen großen Unterschied dann zwischen der Tumorbiologie und dem Arzt in der Praxis, weil der Arzt in der Praxis möchte natürlich dem Patienten jetzt helfen. Und wenn es einem Patienten sehr schlecht geht und ich helfe dem Patienten und ich werde auch noch in meiner Entscheidung durch Studien gestützt, die das zeigen, man kann auch nicht verlangen, dass dann jeder Gynäkologe das Wissen eines Tumorbiologen hat. Also das ist dann auch sehr schwierig. Ich glaube auch gar nicht, dass das ist sicherlich immer in guter Absicht passiert. Und diese risikoadaptierte individuelle Entscheidung, die findet ja auch statt. Und Trotzdem finde ich es wichtig, dass man das einfach, deshalb habe ich jetzt auch relativ viel dazu gesagt, dass man das einmal so ausführlich erklärt, weil sonst heißt es immer, ja, aber diese eine Studie hat ja gezeigt.
Ja,
Und
genau.
es gibt da doch einfach noch eine ganze andere Menge Mechanismen, auch wirklich experimentell gezeigte und wirklich überzeugende Daten, dass es einfach doch nicht ganz so unbedenklich ist.
So, es gab ein super interessantes Kapitel in deinem Buch, Der Elefant im Raum, Übergewicht. Ja, und es geht ja hier in meinem Ist dich glücklich Konzept darum, um Gesundheit und Abnehmen. Das eine spielt auf das andere Thema ein. Wenn wir uns gesund verhalten, nehmen wir ab oder wenn wir abnehmen, dann werden wir gesünder. Und meine Frage an dich wäre jetzt auch für die Frauen da draußen, warum ist Übergewicht in der Diskussion um Krebs immer noch so ein Tabuthema? Also keiner denkt doch jetzt bei Übergewicht an Krebs. Sie denken eher an Diabetes Typ 2, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber das Thema Krebs, da muss ich auch immer meine Leute so richtig aufrütteln. Ich habe da ja auch schon Podcasts zu gemacht. Was passiert im Körper, dass das Risiko so deutlich erhöht wird durch Übergewicht?
Ja, das stimmt. Also das Thema ist wirklich sehr heikel, weil wir im Moment durch, ich glaube, das liegt ein bisschen auch an diesen sozialen Medien, an der Kultur, dass dieser Körperkult durch Instagram, es wird extrem hart. Also selbst schöne Frauen haben heute Komplexe, weil das, was wir präsentiert kriegen, einfach unerreichbar ist. Und ich finde diese Bewegung, dass man sich so akzeptiert, wie man ist, die ist wichtig für unsere psychische Gesundheit. Aber man darf über all dieser, ja, Body Positivity oder wie das heißt, oder Körpereigenliebe dann auch nicht für schädliche Einflüsse erblinden. Also man kann einfach dann auch nicht wegreden, dass eben Übergewicht auch mit gesundheitlichen Risiken einhergeht. Und wir wissen heute, dass etwa 20% aller Krebsfälle durch Übergewicht verursacht werden. Und das ist schon eine ziemlich große Zahl. Und das sind vor allem solche Krebsarten, die auch die häufigsten sind. Also Darmkrebs, Brustkrebs, Leberkrebs, das sind Krebsarten, gehören zu den häufigsten, die die meisten Todesfälle verursachen und sind gleichzeitig auch die, die wir am besten verhindern könnten. Ich persönlich bin überhaupt kein Extremist, was die Ernährung angeht. Ich finde immer, es muss realistisch sein. Es muss schmecken, es muss weiterhin Genuss sein. Und ich finde auch nicht, dass sich das widerspricht, gesunde Ernährung und genussvolle Ernährung. Und ich sage auch immer, man muss es auch mit Bewegung kombinieren. Weil es ist einfach so, je weniger ich esse, desto hochwertiger muss eigentlich die Nahrung sein, weil ich ja nicht so viele Möglichkeiten habe zu essen. Also wenn ich jetzt wenig esse, muss ich umso mehr darauf achten, was ich esse. Und deshalb ist diese regelmäßige Bewegung eigentlich nicht nur, weil es den Stoffwechsel anregt und das Abnehmen erleichtert, aber auch, weil ich einfach mehr essen kann und trotzdem abnehme. Also ich kann auch mehr Gutes zu mir nehmen. Und wenn ich dann Sport mache, verbrenne ich dann die Kalorien, aber ich habe diese Nährstoffe dann trotzdem zu mir genommen. Und es gehört ja irgendwie zusammen. Es macht es einfach leichter.
Genau. Ich nenne das immer von hinten an den Kalorien ziehen, ne? Also nicht vorne auf dem Teller. Da auf dem Teller, da haben wir unsere gesunde Nahrung liegen und bei mir werden ja keine Kalorien gezählt. Wir achten eher so auf diese ganze Zuckersparte. Aber von hinten an den Kalorien zählen, über Bewegung, ja, das ist das, was ich immer empfehle, genauso wie du es gerade erklärt hast.
Ich finde auch dieses, es gibt ja viele Lebensmittel, an denen kann man sich ja fast gar nicht überessen. Und für mich persönlich ist es ein großer Tipp, dass ich immer rechtzeitig überlege, das ist doof, aber wenn man rechtzeitig überlegt, was man isst, dass man nicht in diese Situation kommt, dass man eben gar nichts hat und dann aus der Not heraus anfängt, hier Chips, hier Schokolade und das macht ja auch überhaupt nicht satt. Also es ist ja auch nicht, man soll nicht den ganzen Tag drüber kreisen, aber ich finde auch, wenn man sich dann morgens gedacht hat, okay, und dann, ich habe was im Kühlschrank oder ich weiß, was ich esse, dann kann man das Thema auch irgendwie abhaken für. Also ich bin da auch irgendwie ruhiger, wenn ich dann weiß, was mache ich den Kindern heute Mittag, was mache ich denen heute Abend. Das ist ja dann auch nochmal mit Kindern auch nochmal mehr, als wenn man nur an sich selber denken muss. Und das hilft mir, ja.
Ja, und das ist auch etwas, was ich immer wieder mit Engelszungen wiederhole. Vorbereitung ist alles, wenn wir uns gesund ernähren möchten, ne? Und da kann man sich dran gewöhnen. Und ich sage dann auch immer das Beispiel, dass wir es ja schon viel leichter haben als unsere Vorfahren, die, wenn die dann Hunger bekommen haben, erstmal durch die Pampa laufen mussten, um sich was zu jagen und zu sammeln. Wir haben es schon ein bisschen leichter. Wir können es einkaufen und wir können es vorbereiten. Können es im Kühlschrank fertig haben oder in der Schreibtischschublade etwas liegen haben, was gesund ist und auch den Snackhunger vertreibt. Wenn du wüsstest, dass du krebssensibel bist oder vorbelastet wärest, welche Lebensmittel würdest du rausschmeißen oder reduzieren?
Das kommt natürlich teilweise auf die Tumorart an, aber was mich immer so ein bisschen schockiert ist, das hatte ich jetzt auch in meinem Bekanntenkreis, das waren Frauen, die hatten Brustkrebs und die haben so viel Alkohol getrunken. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr eigentlich, dass Alkohol, also man weiß ja eigentlich, dass der in der Leber verstoffwechselt wird und dass der in der Leber zu giftigen Substanzen verstoffwechselt wird. Was aber fast niemand weiß, ist, dass dieses Enzym, was Alkohol in seine krebserregenden Abbauprodukte umwandelt, kommt neben der Leber noch in einem anderen Gewebe vor. Und das ist das Brustgewebe. Und dann habe ich gedacht, das ist doch Wahnsinn, wenn man gerade eine Brustkrebs-OP hatte. So viel Alkohol zu, also ich hätte da richtig Angst. Und ich glaube, das sind alles so Sachen, die muss man wirklich aufklären. Also es wird auch geschätzt, dass etwa 13% aller Brustkrebserkrankungen auf das Konto von Alkohol gehen. Und das ist so ein Link, der ist bei vielen, glaube ich, überhaupt nicht vorhanden, dass irgendwie Alkohol und was mit Brustkrebs zu tun hat. Das ist tatsächlich ein Tipp. Also ich trinke sehr selten Alkohol und wenn auch wenig. Ich trinke auch am liebsten Bier, weil mir das andere meistens zu süß ist. Aber dass man da wirklich den Umgang, und das ist im Moment ja auch wirklich, das passiert überall. Das ist auch gerade so ein Trendthema, glaube ich, kein Alkohol zu trinken. Und da wurden auch diese Richtlinien, dass keine Alkoholmenge empfehlenswert ist. Das wurde alles nochmal nachgestrafft, jetzt auch von den Krebsorganisationen. Das auf jeden Fall. Dann, gut, das Wissen weiß man, vermutet man wahrscheinlich eh intuitiv, also industriell verarbeitete Nahrungsmittel sind nicht gut, die erhöhen das Darmkrebsrisiko, auch das Risiko anderer Krebsarten. Teilweise ist das auch gar nicht klar, warum das so ist, weil diese Lebensmittel irgendwie 200 merkwürdige Zutaten haben. Also man kriegt das dann oft gar nicht mehr auseinander, gewurstelt dann in den Studien. Aber klar ist, es ist sogar dosisabhängig, also je mehr industriell hochverarbeitete Nahrungsmittel oder industriell hochverarbeitete Fleischprodukte, vor allem auch so Wurstwaren, das steigert das Krebsrisiko, vor allem im Darm natürlich. Also möglichst selber kochen ist immer ein guter Tipp. Was kann man noch empfehlen? Natürlich nicht rauchen. Also Rauchen verursacht ja auch nicht nur Lungenkrebs, sondern auch viele andere Krebsarten. Und in Bezug zum Beispiel auf Darmkrebs, keine möglichst wenig Weißmehlprodukte, keinen weißen Reis, immer die Vollkornvariante wählen. Und oh, keine gesüßten Getränke. Auf keinen Fall. Das ist der Zucker, der wird am schnellsten aufgenommen. Und ich finde, das ist tatsächlich auch das, was am allereinfachsten wegzustreichen ist. Also alleine dadurch, dass man einfach keine Limos oder Säfte trinkt, kann man unglaublich viele Kalorien sparen. Und ich trinke ganz gerne mal, wenn ich irgendwo bin, eine Cola Light, weil ich finde immer, das schmeckt ja eigentlich genauso gut. Und wenn ich gerade vor allem dazu was esse, brauche ich nicht in meinem Getränk dann auch noch, wie viele Kalorien so ein Glas Cola hat. Aber das braucht man einfach nicht.
Gut, also das mit dem Alkohol, da rennst du bei mir offene Türen an. Ich trinke tatsächlich seit 1.1.2020 gar keinen Alkohol mehr. Aber ich sage immer dazu, da habe ich mich mit meinem Mann hin entwickelt. Ja, also wir haben uns sehr mit dem Thema beschäftigt und haben dann erstmal 2 Monate den weggelassen und wollten eigentlich dann wieder einsteigen in das Alkoholthema und haben dann gesagt, das war jetzt so leicht, wir lassen das jetzt ganz weg und seitdem haben wir keinen
Man
Tropfen.
entwöhnt sich komplett. Also man merkt dann selbst, wenn man nur gewohnt ist, gelegentlich ein Glas Wein zu trinken, das ist ja keine Sucht, aber man ist das so gewohnt und ich habe schon gemerkt, dass dadurch, wenn man gar nichts trinkt, also auch bei Menschen, die keine Sucht haben, assoziiert man dieses Trinken mit einem entspannten Gefühl. Also mich macht es nur müde, wenn ich dann was trinke. Also für mich ist das, man kann das gar nicht mehr so nachvollziehen. Ich bin dann viel schneller müde, wenn ich was trinke. Also ein Glas Bier oder so, das mache ich auch jetzt, wenn ich eingeladen bin, schon. Weil, ja, aber man sieht dann auch wieder, wie das dieser äußere Druck ist. Man denkt, man ist unhöflich, wenn man das ablehnt.
Man
Ja.
ist quasi der Nicht-Normale, wenn man keinen Alkohol trinkt. Also wenn mich jemand
Genau.
fragt, warum trinkst du keinen Alkohol, dann frage ich ganz reflexartig zurück, ja, warum trinkst du ihn denn? Ja. Und bei uns Frauen in den Wechseljahren ist es ja tatsächlich so, dass wir aufgrund der Alterung der Leber den Alkohol auch nicht mehr so schnell so gut verstoffwechseln und zum Beispiel auch sehr viel schneller betrunkener werden. Also ein halbes Glas Wein reicht dann schon, um beduselt zu sein. Und wir spüren es einfach am nächsten Tag auch noch mehr. Deshalb sind viele Frauen in den Wechseljahren dann sowieso schon weg vom Alkohol und die noch nicht weg sind vom Alkohol, denen rede ich da auch sehr ins Gewissen.
Es geht ja auch immer, sage ich auch, es geht auch eigentlich ja nicht immer nur ums Krebsrisiko. Also Alkohol beschleunigt ja auch den geistigen Verfall, also das Demenzrisiko. Und genauso ist es ja auch mit dem Normalgewicht und Sport. Das schützt uns ja gar nicht. Wir müssen uns ja am Ende gar nicht entscheiden, mache ich Krebsprävention, mache ich Herz-Kreislauf-Prävention. Vieles davon ist ja komplett überlappend. Also wir durch diesen ganz einfachen Maßnahmenkatalog, Normalgewicht, regelmäßig Sport, gesunde Ernährung, schützt man sich ja am Ende vor all diesen altersabhängigen oder von diesen Krankheiten, die im Alter zunehmen und verlangsamt auch den Alterungsprozess allgemein. Weil, was viele ja auch nicht wissen, dass das Altern ist ja im Grunde ein Schutzmechanismus vor Krebs. Also Zellen werden ja ausrangiert, wenn sie Schäden haben, damit sie keine Krebszellen werden. Das heißt, je ungesünder ich lebe, desto schneller werden meine Zellen ausrangiert. Die werden dann seneszent, das ist eine Art Altersruhestand. Und desto öfter müssen auch meine Zellen ersetzt werden. Das heißt, desto schneller verbrauche ich auch meine Stammzellen. Und die Menge meiner Stammzellen bestimmt am Ende, wie lang man werden kann. Also man weiß, dass bei all diesen Menschen, die diese langlebigsten Menschen, die wir kennen, die 117, 115 um diesen Dreh wurden, da gehen zuerst die Blutstammzellen aus. Und das heißt, also die sterben dann, wenn sie keine Immunzellen mehr bilden können, am nächsten Schnupfen oder einfach an Schwäche, weil sie das Gewebe nicht mehr regenerieren können. Das ist, was wir als Altersschwäche dann bezeichnen. Das schaffen aber nur noch die wenigsten Menschen, weil wir vorher irgendwelche Krankheiten entwickeln. Aber das bestimmt am Ende, wie lange wir leben können. Und wenn wir natürlich unsere Zellen vorher vor Schäden schützen, dann verlangsamen wir nicht nur die Krebsentstehung, sondern wir schonen auch den Vorrat unserer Stammzellen, verlängern dadurch unser Leben und erhalten uns länger gesunde Zellen, regenerationsfähig. Also ich sage mal, Krebsprävention ist eigentlich die am wissenschaftlich besten belegte und effektivste Form von Anti-Aging.
Ja, es passt alles sehr gut zu meiner großen Vision, die ja überall steht, eine Welt voller fitter, gesunder 100-Jährige. Und natürlich gehen dann eben auch all diese Themen in diese Richtung. Und deshalb passt auch das Interview mit dir hier heute ganz, ganz wunderbar hier rein. Ich möchte noch mal kurz auf das Übergewicht mit einem Thema zurückkommen, und zwar das Bauchfett, ne? Das Bauchfett wird ja auch von der WHO wird ja gesagt, WHO wird ja gesagt, sollte nicht so und so viel Zentimeter überschreiten. Ist das dann auch nochmal speziell krebserregender als andere Fettarten im Körper?
Ja, also das viszerale Bauchfett verursacht mehr Entzündungen als das andere Fett, heißt ja Speicherfett. Übergewichtige Menschen haben ja erhöhte Entzündungswerte und diese Entzündungen stammen aus diesem überlasteten Fettgewebe. Und weil eben unsere Organe wie die Leber, die können zwar übermäßigen Zucker beispielsweise in Form dann von Fett aufnehmen, aber das ist ja eigentlich nur die Notlösung. Deshalb kann eine Fettleber steigert auch massiv das Risiko für Leberkrebs und viele, viele Menschen, also Ärzte und Wissenschaftler sprechen ja von einer Fettleberepidemie, weil in Deutschland ungefähr 10 Millionen Menschen das haben, ohne es zu wissen und das ist eine gefährliche Vorstufe von Leberkrebs. Aber man merkt es eben gar nicht. Aber auch zum Beispiel in der Brust ist Übergewicht gefährlich, weil dieses Fettgewebe eine Quelle von Entzündungen ist und auch, das hatte ich vorhin schon einmal angesprochen, ja, Östrogen im Fettgewebe produziert wird. Und Fett wird auch in der Brust eingelagert. Und wenn ich eben stark übergewichtig bin, dann habe ich neben meinen Brustepithelzellen nicht nur eine Quelle von Entzündungen, sondern habe auch eine direkte Hormonproduktion dann neben meinen Brustepithelzellen. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also man weiß, dass auch der Ort, wie ich ein Hormon zu mir nehme, das macht auch nochmal einen Unterschied. Bei Übergewicht habe ich das direkt in der Nachbarschaft. Und man weiß ja, dass zum Beispiel so lokal applizierte Hormonsalben nicht das Krebsrisiko steigern. Also das macht einen Unterschied, ob ich das zum Beispiel nur im Intimbereich anwende oder über die Haut oder ob ich das als Tablette nehme oder im schlimmsten Fall diese Produktion direkt in der Brust stattfindet. Das sind alles so kleine Unterscheidungen, die aber dann in Bezug auf das Krebsrisiko einen großen Unterschied machen. Und ja, also das viszerale Bauchfett, das ist besonders gefährlich. Ich glaube, bei Männern sieht man in Studien, dass es noch schlechter ist als bei Frauen. Da gibt es wohl auch dann diese geschlechtsspezifischen Unterschiede, die wir ja auch immer noch, obwohl wir das ja jetzt berücksichtigen, auch in der Forschung, da gibt es immer noch sehr vieles, wo wir wissen, es ist unterschiedlich, aber das nicht, noch nicht genau verstanden ist, woran das liegt.
Super interessant. Wir haben das gerade schon mal kurz angeschnitten, dass sich Prävention immer lohnt, ne? Aber was würdest du jetzt einer Frau sagen, die, ich sag mal, über 50 ist, übergewichtig ist, noch nie so richtig gesund gelebt hat? Lohnt es sich jetzt noch mit Prävention anzufangen, also diese ganzen Risikofaktoren zu senken?
Ja, Das lohnt sich auf jeden Fall, weil wir denken ja auch immer, dass auch das Altern zum Beispiel so ein Prozess ist, der das ganze Leben so gleichmäßig, wie so eine Sanduhr, die rieselt vor sich hinläuft. Aber tatsächlich haben wir so bis zur Mitte unseres Lebens noch ein sehr, sehr gutes Regenerationspotenzial. Und vor allem, wir haben noch ein sehr starkes Immunsystem im mittleren Lebensalter. Das heißt, alle Krebsvorläuferzellen können, wenn wir gesund und fit sind, in der Mitte des Lebens sehr gut entfernt werden durch ein aktives Immunsystem. Und das Immunsystem ist das Organsystem, was am schnellsten altert und nachlässt. Und das ist auch der Grund, warum sich dann diese Menge an kaputten Zellen in unserem Körper zunehmend ansammelt. Und deshalb ist gerade diese Reaktivierung des Immunsystems, die besonders durch Sport, weil die Immunzellen dann aus den Immunorganen ins Blut mobilisiert werden, also Sport, und durch die Ernährung und wenig Stress, wenig Alkohol, normale Schlafroutine sind alles Faktoren, wo wir sehr, sehr viel Einfluss auf das Immunsystem haben. Und das Immunsystem schützt uns vor Krebszellen. Also viele wissen, dass das Immunsystem uns natürlich vor Viren und Bakterien schützt, aber das Immunsystem ist in unserem Körper auch dafür zuständig, Krebszellen zu zerstören und zu erkennen. Und da haben wir die größten Einflussbereich und das lohnt sich tatsächlich zu jedem Zeitpunkt. Und auch mit der Ernährungsumstellung, das weiß man hauptsächlich von Tierstudien, dass es auf das Krebsrisiko und die Lebenserwartung immer noch einen sehr, sehr großen Effekt hat, selbst wenn man ganz spät anfängt. Also gibt es auch Studien mit diesem Medikament Rapamycin, was den Nährstoffsensor mTOR blockiert. mTOR wird aktiviert durch Zuckeraufnahme, aber auch durch bestimmte Aminosäuren. Und einfach der Zelle sagt, es ist viel Nahrung da, Wachs. Und wenn man diesen mTOR, diesen Sensor blockiert und das bei Mäusen macht, irgendwie nachdem sie ausgewachsen sind oder erst in einem recht späten Stadium, dann sieht man, dass dieser Effekt sogar, wenn man spät anfängt, noch ganz stark ist. Also wir haben diese Studien natürlich nicht am Menschen, aber man weiß auch, dass Menschen, wenn die anfangen, Sport zu machen, dass die ihre Immunantwort stark verbessern können. Das sieht man auch bei Krebspatienten. Also man kann wirklich sagen, es ist nie zu spät. Es sei denn, Sie haben jetzt wirklich schon ein ganz weit metastasierte, ganz schwere Krebserkrankung. Dann müssen Sie natürlich nicht anfangen, Marathon zu laufen. Dann muss man vielleicht gucken, ob man dann andere Mittel findet. Aber ansonsten für jeden Menschen, der noch gesund ist oder noch eine Krebserkrankung auch hat, wenn er das abspricht mit dem Arzt, kann man wirklich sagen, gesunde Ernährung und Sport kann man immer anfangen. Also da spricht nichts dagegen.
Ja, auch hier rennst du wieder offene Türen bei mir ein. Wenn du das mal ganz konkret drei Dinge nennen würdest, die Frauen ab morgen umsetzen könnten, welche wären aus deiner Sicht die wichtigsten? Ich weiß, solche Fragen sind immer gemein, weil dir wahrscheinlich 10 Dinge einfallen, aber die drei wichtigsten, welche wären das?
Die Vorsorgeuntersuchung, weil für die viele der häufigsten Krebserkrankungen haben wir sehr gute Vorsorgeuntersuchungen. Also auf jeden Fall Darmkrebs ist häufig. Darmkrebs haben wir eine super Vorsorgeuntersuchung, die Darmspiegelung, Hautkrebs, Hautarzt Vorsorge machen. Gebärmutterhalskrebs, die Impfung, wenn man nicht geimpft ist, auf jeden Fall Pap-Test, Untersuchung beim Frauenarzt. Mammographie, Mammographie ist auch so ein Thema, das steht auch immer wieder in der Debatte. Weil das Problem ist bei Mammographie, also manche haben einfach auch Angst, weil es eine Röntgenuntersuchung ist. Tatsächlich aber ist die Strahlungsdosis ist so, wie wenn man einmal nach Amerika fliegen würde. Also diese natürliche Strahlung da, aber sie ist im Vergleich zu dem, was wir im normalen Jahr an Strahlung aufnehmen oder während eines Fluges, ist sie gering. Und der nächste Aspekt ist, auch hier wird sehr, sehr viel passieren in den nächsten Jahren. Das Problem ist ja immer, wenn man das Mammographiealter senkt, was die WHO in entwickelten Ländern empfiehlt, dann darf man nicht vergessen, die empfiehlt es nur in Ländern, die rigorose Forschungsarbeit machen, weil wir müssen lernen, je früher ich gucke, desto mehr Vorstufen erkenne ich. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn ich auch weiß, woran erkenne ich die Bösartigen? Weil wenn ich dann nur mehr Frauen operiere, wo das gar nicht notwendig ist, dann mache ich am Ende vielleicht mehr Schaden, als dass ich Nutzen davon habe. Deshalb ist diese Früherkennung, je früher ich gehe, umso drastischer an Forschung gekoppelt. Und was heißt Forschung in dem Sinne? Das beste Beispiel ist so die Früherkennung von Hautkrebs. Da nimmt man Fotos von Muttermalen, führt da die in Datenbanken ein und gibt dazu die Daten vom Patient. Wie verläuft die Erkrankung? War das gut? War das bösartig? Und dadurch haben wir innerhalb kurzer Zeit Apps generiert, die Hautkrebs besser erkennen als ein Hautarzt. Und das gleiche Problem haben wir ja eigentlich bei den Mammographiebildern, dass wir mit unseren menschlichen Augen oder unserem menschlichen Verstand in diesen Mustern oder dem, was wir da sehen, nicht wirklich erkennen oder nicht daraus schließen können, was wir mit diesem Tumor machen sollen. Und wenn wir jetzt aber Mammografiebilder, genauso wie diese Hautveränderungsbilder in Machine Learning-Algorithmen einfüttern, plus andere Daten der Patientin, Genetik, Mutationen, Blutbild, all diese Informationen, die werden uns helfen, innerhalb weniger Jahre Algorithmen zu haben, die sehr gut und präzise vorhersagen können, ob ein Tumor entfernt werden muss oder nicht. Und je besser diese Algorithmen sind, desto früher kann ich das erkennen. Und wenn ich irgendwann so weit bin, dass ich bösartige Tumoren immer erkenne in einem Stadium, wo sie super zu entfernen sind, dann hätte man theoretisch ja Brustkrebs besiegt. Gar nicht, indem man ihn geheilt hat. Also es wird immer, diese Vision Zero von Krebs wird immer nur funktionieren, indem wir Krebs besser verstehen, Krebs besser verhindern und Krebs besser behandeln. Also deshalb, so habe ich ja mein Buch auch aufgeteilt in diesen Dreiklang, weil wir wünschen uns immer so eine einfache Wunderlösung oder ein Medikament. Aber Krebs ist komplex und deshalb wird auch das Mittel gegen Krebs komplex sein. Aber wir werden lernen und wir werden am Ende wissen, was sind die wichtigsten Marker, was sind die besten Medikamente. Und dieses Lernen, das muss einfach viel, viel schneller passieren. Und das ist auch der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil wir wissen eigentlich, wie es geht, aber wir brauchen jetzt wirklich Hilfe von oben, wenn man so sagen kann. Also wirklich von der Politik, von der Wirtschaft, auch Datenschutz, Datentechnik, IT. Das sind alles Dinge, wo wir Tumorbiologen sagen, so kann es funktionieren. Und das ist der Plan. Und jetzt macht bitte mit.
Ja, genau. Boah, das ist sehr spannend, wie sich das weiterentwickelt und auch wie schnell sich das weiterentwickeln wird. Jetzt hast du eine Sache genannt, ein Ding, die Vorsorgeuntersuchung. Gibt es noch zwei Dinge, die wir ab morgen umsetzen können?
Ja, also ich habe die Ernährung, das ist allerdings jetzt ein bisschen viel, da habe ich ja fast 200 Seiten in meinem Buch. Ja, da kann man vielleicht nur eins sagen, dass einfach das gesunde Körpergewicht und möglichst keine industriellen Nahrungsmittel, wen das dann interessiert, was genau man essen sollte, in welchen Mengen, da bin ich ja sehr ins Detail gegangen. Und auch was Sport angeht, jede Bewegung ist besser als gar keine. Also ich glaube, viele sagen dann, ich weiß nicht, aber wie, dann brauche ich eine Pulsuhr und dann, wie fange ich dann an und welche Übungen und welches Training? Und da sage ich immer, das ist doch gar, also erstmal, jede Bewegung ist besser als gar keine. Und da muss man auch sagen, da bei Krebsprävention und wenn es einfach ums gesünder Leben geht, es ist auch mal die Frage, was möchte man erreichen? Möchte man Muskel aufbauen? Möchte man abnehmen? Aber bei Krebsprävention gilt einfach, jede Bewegung ist besser als sitzen. Also ich habe in meinem Buch sehr viel erklärt, was Bewegung mit dem Körper macht, was es mit dem Immunsystem macht. Aber ich sage jetzt niemandem, dass er Sit-ups sind besser als Rudern, sind besser als Gartenarbeit. Das ist mir als Tumorbiologin im Grunde ganz egal, womit sie dafür sorgen, dass die Immunzellen aus den Lymphknoten, aus dem Knochenmark in den Tumor gelangen. Hauptsache, ihr Herz muss ein bisschen mehr pumpen.
Also mein Spruch ist immer, alles, was nicht sitzen ist, ist Bewegung. Um auch diese Hürde zu nehmen, oh, ich muss ja ins Fitnessstudio, um mich zu bewegen. Oder ich muss ja jetzt eine Stunde laufen gehen, damit das als Bewegung zählt. Ja.
Das ist bei der Fettverbrennung. Also man sagt ja immer, man muss eine gewisse Zeit be sich bewegen, damit die Fettverbrennung läuft. Aber das ist dann wieder ein anderer Aspekt. Also es gibt Studien, die zeigen, dass allein 10 Minuten leichtes Aerobic ist ausreichend, um die Anzahl von Immunzellen in Tumoren in der Brust dramatisch zu erhöhen. Also das sind unglaubliche Steigerungen. Das reicht, wenn das Herz einmal in Schwung kommt. Da können Sie von mir aus die Treppe hochrennen und wieder runter. Also das sind diese Kleinigkeiten. Die machen es am Ende aus, wenn sie einmal am Tag ins Fitnessstudio fahren und da die Bank drücken und den Rest des Tages dann nur noch im Auto oder am Schreibtisch sitzen. Da gibt es keine Regel, was da besser ist.
Genau. Liebe Hanna, ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage an dich, die geht so ein bisschen so wieder in deine wissenschaftliche Arbeit rein. Wenn du einen Wunsch hättest für den gesellschaftlichen Umgang mit Krebs, was wäre das?
Ja, da habe ich tatsächlich einen Wunsch und der ist, glaube ich, auch gar nicht so schwer umzusetzen. Ich wünsche mir das Schulfach Gesundheit ab der Grundschule, wo alle Kinder lernen, unabhängig daher, wie viel Geld sie haben oder wo sie herkommen oder ja, was sie zu Hause gesagt kriegen, wie man auf sich selber Acht gibt, wie man gesund lebt und wo man Hilfe kriegt, wenn es einem nicht so gut geht.
Genau. Ja. Im Kindergarten am besten schon.
Genau, idealerweise im Kindergarten. Das wäre tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr effektiv, weil Prävention natürlich so früh wie möglich den größten Nutzen hat. Also gerade die Kinder können davon dann viele Jahrzehnte lernen und sie könnten auch lernen, wie man so gesunde Routinen, ich finde ja auch, man sollte tägliche Bewegungsstunden einführen. Also nicht nach Noten, Bock springen, sondern im Kreis laufen, Fußball spielen, durch den Klassenlehrer überwacht, dann zieht auch dieses Argument mit dem Lehrermangel, finde ich auch nicht wirklich. Die WHO sagt eine Stunde Sport am Tag. Meine Kinder haben zweimal die Woche 45 Minuten, 20 Minuten davon sind sie mit An- und Ausziehen beschäftigt. Also ich meine, ich sehe ja, wie das in der Praxis läuft. Ich habe vier Kinder. Einfach, das ist, ich weiß nicht, das ist meilenweit davon entfernt, wie man sich das wünscht. Und das Gleiche ist das Problem. Ja, natürlich wünschen wir uns, dass die Kinder alle mit dem Fahrrad fahren. Wenn ich mir aber angucke, wie der Verkehr so ist, also ich möchte dann irgendwie einen sicheren Fahrradweg haben. Und dahin geht es ja auch immer mehr. Und dann ist auch allen geholfen, wenn ich weiß, dass mein Kind dann auch lebend bei der Schule ankommt und genau weiß, wo der Fahrradweg verläuft. Und das sind ja auch manchmal so banale Dinge. Das ist ja eigentlich dann die Infrastruktur. Also es gibt viele, viele Dinge, wo uns die Politik helfen kann, das zu erleichtern, ein gesundes Leben.
Ja, und da sind Sie ja gerade eifrig dabei, das auf die Beine zu stellen. Geld genug haben Sie ja jetzt erstmal, um Infrastrukturen zu glätten. Aber ob das jetzt auch in jedem Dorf, in jeder Stadt dann passiert, werden wir dann noch sehen. Liebe Hanna, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Expertise, für dein Wissen, das du mit uns teilst, auch für deine tollen Bücher, vor allem für das letzte Buch, das ich natürlich hier im Beitrag zu dieser Episode verlinken werde, wo ich auch auf Instagram noch so ein bisschen von erzählen werde. Und ja, bleib weiter so engagiert und halte uns auf dem Laufenden, was die Wissenschaft betrifft. Das interessiert uns sehr. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz wunderbaren Tag.
Vielen, vielen Dank, liebe Daniela. Ich habe mich sehr gefreut über das schöne Gespräch.
Tschüss.
Tschüss.
Okay, ich hoffe, dass dir unser Austausch Mut macht, offen und ohne Angst mit dem Thema Krebs umzugehen. Ich persönlich lese schon seit vielen Jahren immer wieder Bücher zum Thema Krebs. Es interessiert mich einfach, was der neueste Stand der Wissenschaft ist, wie ich mich im Fall der Fälle behandeln lassen kann und vor allem, wie ich mich vorbeugend schützen kann. Denn spätestens jetzt wissen wir ja, dass Krebs ein ganz natürlicher Prozess in unserem Körper ist, der sowieso passiert. Und mit all den Ist-dich-glücklich-Tus, die wir hier schon besprochen haben, wirken wir verlangsamend auf diesen Prozess ein. Das Ziel ist, ihn so weit zu verlangsamen, dass wir ihn möglichst nicht mehr erleben. Und das haben wir ja auch im Interview besprochen. Alles, was wir heute für unsere Gesundheit tun, ist nicht nur Krebsprävention, es ist gleichzeitig Diabetesprävention, Alzheimerprävention und auch Prävention gegen das schnelle Altern. Wenn du auch tiefer in das Thema einsteigen willst, kann ich dir das Buch von Hanna sehr empfehlen. Hier nochmal der Titel: Krebs, das Ende einer Angst, ist im Penguin Verlag erschienen. Du findest es natürlich überall dort, wo es Bücher gibt. Und den Link zum Buch und zu Hannas Instagram-Kanal, wo sie auch immer mal wieder hilfreiche, nützliche Impulse gibt, findest du auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Das war es jetzt für heute. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund. Ist dich glücklich, deine Daniela.